Ja, ihr könnt euren Augen trauen. Herzlich willkommen zu diesem Rewatch der 6. Folge der 8. Staffel der Kultserie, die da heißt Game of Thrones. Schön, Jonas. Schön, dass du hier bist. Wir haben es uns angetan und noch einmal die letzte Folge von Game of Thrones geguckt. 6 Jahre später. Einfach deswegen, weil die Folgenbesprechung von damals so beliebt ist oder war. Wir haben damals zu jeder Folge von Game of Thrones eine Folgenbesprechung gemacht. Und die letzte war, wie lang war die? 3 Stunden?
Um die 3 Stunden lang, ja.
Hat über 1 Million Views. Und ich habe damals ja noch den Joke gemacht mit dem Jon Snow und dem Star Trek-Kostüm.
Ja.
Ich wollte den Joke eigentlich heute wiederholen, aber ich habe keins der beiden Kostüme noch.
Schade.
Ja.
Dann müssen wir dir wohl ein neues besorgen.
Ja, ich denke auch. Warum tun wir uns das an, Jonas? Ja,
das ist eine gute Frage. Ich glaube, so der Hauptgrund ist, weil wir es können, weil das unser Kanal ist und weil wir hier machen dürfen, was wir wollen.
Das stimmt.
Und weil es witzig ist.
Auf jeden Fall. Also solange uns natürlich die Funk-Overlords nicht reinreden, ne?
Genau.
Die ganze Zeit sagen, ah, das war nicht.
Die fanden aber das Staffelfinale auch nicht so toll.
Genau. Wir sind ja mit den Videos zu Game of Thrones bekannt geworden. Unser Kanal hatte ja immer dann die größten Höhenflüge, sag ich mal, wenn Game of Thrones lief, wenn eine Staffel ganz aktuell lief. Oder auch House of the Dragon.
Genau.
Ja. Oder auch hoffentlich The Hedge Knight, der Heckenritter. Weil das ist halt auch noch so eine Sache. Wir haben uns eigentlich sehr darauf gefreut, Folgenbesprechungen zum Heckenritter zu machen.
Ja. Und wir haben eigentlich gedacht, dass das im Oktober schon startet, also irgendwann im Herbst.
Genau.
Und was ist jetzt passiert? Jetzt soll es halt im Winter 2026 starten, also irgendwann Anfang.
Was? Ich dachte im Winter 26?
Ja, aber halt Winter, quasi der Anfang.
Ach so, ja, okay, gut. Okay, oh Gott, ich hatte gerade. Ja, Februar so. Ne? Ja, ich habe gerade. Wann ist denn die News an mir vorbei?
Nein, irgendwie so Januar, Februar, März, so was um den Dreh rum. Aber weiß man halt auch nicht, weil bisher ist auch noch gar kein Trailer erschienen.
Ja.
Es gibt die Teaser. Aber ich frage mich halt auch, was da Phase ist, weil. So viele Effekte können da auch nicht drin sein, weil es kommen ja keine
ist eine,
Drachen vor oder
so. Eine ganz geerdete Geschichte.
Ja.
Doch, es kommt ja Drachen vor in dem Theaterstück. Haha.
Ja, okay. Da haben die ganze Zeit reingesteckt.
Genau. da dachten wir uns, komm, wir machen noch mal eine Folgenbesprechung. Wir fanden diese Idee so gut. Wir beide haben gesagt, komm, wir machen das.
Ja.
Das ist mega die gute Idee. Wir haben da voll Bock drauf. Und dann saß ich da gestern auf der Couch.
Ja.
Mit der Fernbedienung in der Hand. Und dachte mir, worauf habe ich mich eingelassen?
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Und ich muss eine kleine Beichte machen bei dir, Alper.
Oh Gott.
Ich habe die Folge nicht noch mal geschaut.
Was?
Ich habe sie noch mal geschaut.
Ja.
Und habe ich sie noch mal geschaut.
Zweimal.
Aber mit dem Audiokommentar von D.B. Weiss und dem Benioff und Emilia Clarke.
Ja.
Und rate mal, wie das so für mich war. Das dann noch mal mit dem Audiokommentar zu schauen, was das für einen Mehrwert hat.
Also entweder therapeutisch, weil es dir geholfen hat, besser damit umzugehen und ein paar Entscheidungen besser zu verstehen. Aber das glaube ich gar nicht. Ich glaube, es hat dich noch weiter, noch tiefer traumatisiert.
Ja, also das waren 1 Stunde und 20 Minuten verschwendete Lebenszeit. Man hat richtig gemerkt, dass sie auch keinen Bock darauf hatten.
Wirklich?
Ja, bei dieser Szene, wo Tyrion um seine Geschwister trauert.
Ja.
Da haben die original über den Starbucks-Kaffeebecher aus der 7. Staffel gesprochen und so gesagt: So, oh, Emilia, das war's ja du. Und sie so: Oh nein, das war ich gar nicht. Das ist doch Quatsch. Jetzt werde ich nicht mehr gebucht.
Ja.
Ja, und bei der Drachengrube-Szene haben die eigentlich nur darüber gesprochen, was Dan, also die Beweis für ein fabelhafter Scrabble-Spieler ist. Die haben nichts, aber auch gar nichts inhaltlich zu dieser Folge irgendwie kommentiert.
Wieso?
Nur hier und da mal, guck mal, der Lannister, der hier hingerichtet wird, das ist einer der Producer. Also wirklich nur so ganz low effort, wo du schon so merkst, wo die sind sowas von raus. Ich kann es mir auch vorstellen, so Audiokommentare aufzuzeichnen, ist halt auch nicht das Geilste. Aber das ist halt die letzte Folge.
Ja. Von Game of Thrones.
Das stimmt.
Aber das wollte ich auch noch sagen. Ich glaube, also wir haben ja unsere Folgenbesprechungen immer so aufgebaut, dass wir immer sehr viel zu der Welt von Game of Thrones, von Eis und Feuer, erzählt haben. Wir haben immer uns noch mal in die Bücher gestürzt, noch mal Sachen immer wieder nachgelesen und den Leuten einfach erklärt, warum welche Szene welche Komplikation hat, welche Folgen hat, wer diese Figur ist, was da an der Wand hängt.
Ja, teilweise wirklich Einstellung für Einstellung für Einstellung.
Ja, wenn man so eine Seite gesehen hat, wie hier im Buch der Königsgarde sind wir teilweise wirklich in die Standbilder reingegangen, haben die Texte entziffert und so weiter. Heute haben wir das nicht vor. Heute werden wir stattdessen viel mehr über unsere Emotionen sprechen, glaube ich. Und wie das so ist, nach 6 Jahren noch mal mit dieser Folge irgendwie konfrontiert zu werden oder sich selbst damit zu konfrontieren.
Und findet man es vielleicht besser?
Genau.
Findet man es vielleicht genauso scheiße? Oder noch viel schrecklicher?
Ja.
Das werden wir heute alles klären.
Auf jeden Fall. Ich bin
schon sehr gespannt auf deine Meinung.
Ich habe einige Gedanken.
Yes.
Eigentlich sind das immer die Menschen, die gerade keine Gedanken haben, sagen immer, oh, ich habe einige Gedanken. Ja. Ich habe so viel in meinem
Kopf. Ich führe gerne tiefgründige Gespräche.
Genau so, ja. Naja, aber ich möchte noch mal darauf hinweisen, wir haben uns schon damals, vor 6 Jahren, über diese Staffel ausgelassen. Da haben Jonas und ich ein Video produziert, das ich moderiert habe. Das ist 30 Minuten lang. Da haben wir über 13 Dinge gesprochen, die wir am Game of Thrones-Finale oder an der gesamten Staffel hassen. Da gab es dann 13 Gründe, die wir sehr ausführlich auserzählt haben. Ein Punkt war zum Beispiel, ich möchte das nur noch mal gerade zusammenfassen, zumindest die größten Kritikpunkte an der Staffel, an der 8. Staffel von Game of Thrones, dass es zu wenig Folgen sind, dass die Handlung zusammengebogen ist, insbesondere die Schlacht gegen den Nachtkönig und wie schnell die lange Nacht dann doch abgehandelt war, dass man zu viele wechselnde Antagonisten hatte, weil quasi jede Folge irgendwie ein neuer Gegenspieler da war, der dann wirklich abgefrühstückt wurde.
Mhm.
Plus vergessene Figuren, vergessene Erzählstränge, Leute wie Illyrio Mopatis, der mir gerade so spontan einfällt, zum Beispiel. So Leute, bei denen man sich über Jahre gefragt hat, ah, wird der oder die noch mal eine Rolle spielen?
Was ist der Masterplan?
Ja, genau. Und dann wurde es einfach fallen gelassen, wie in so einer Staffel von Lost. Dann auch völlig unpassende Figurenentscheidungen, so insbesondere strunzdumme Generäle. Und ich glaube, so mein größter Kritikpunkt an dieser gesamten Staffel, und das werde ich heute auch noch mal ein bisschen ausführen, das ist auch noch mal etwas, was mich jetzt auch wieder so schockiert und traumatisiert hat, war die faktischen Fehler, die David Benioff und D.B. Weiss eingestreut haben, bei denen sie, also durch die sie immer wieder bewiesen haben, dass sie von der Lore und dem Worldbuilding eigentlich relativ wenig Ahnung haben.
Oder halt, dass sie drauf scheißen.
Oder eben genau das, dass sie darauf pfeifen.
Das ist die Frage, was ist schlimmer?
Was ist schlimmer? Und vor allem, ich habe damals sie noch in den Folgenbesprechungen ein bisschen versucht, immer wieder in Schutz zu nehmen und habe mich auch über Leute beschwert, die sie dann Dumb and Dumber nannten. Ich muss sagen, ich habe das jetzt auch hier bei dem Rewatch noch mal. Das hat sich eher verfestigt. Das hat sich noch mal kritischer, für mich bemerkbar gemacht. So Sachen wie das, keine Ahnung. Dann kriegt zum Beispiel Gendry den falschen Bastardnamen. Dann Jamie kann sich nicht mehr erinnern daran, wen er erwürgt hat, wie die Erzmeister bestimmt werden. Oder John, der hinter einer Mauer vor Drachenfeuer sicher ist. Oder dass King's Landing auf der Karte falsch platziert ist.
Mhm.
Dass da so eine komische Wüste drumherum ist und all sowas. So diese ganzen kleinen Sachen, die ich wirklich unentschuldbar finde, die wirklich in der Lore falsch sind. Mhm. Wie kann man Gendry den falschen Namen geben?
Das ist eine gute Frage.
Wie kann das passieren? Also wirklich, wie kann das passieren? Also nicht nur, dass man ihm den falschen Namen, also nur mal kurz, um das auszuführen. Er sagt, er ist jetzt nicht mehr Gendry Rivers, sondern, also erstmal, er müsste Waters heißen. Rivers ist für die Leute aus den Flusslanden und nicht in der Gegend um Königsmund herum, also aus den Kronenlanden. Und vor allem, man kriegt eigentlich auch nur einen Bastardnamen, wenn man legitimiert wird von seinem Vater. Und das ist ja nie passiert bei ihm. Und deswegen, also da sind so viele faktische Lore-Fehler drin, die ich gerade, jetzt könnte man sagen, ja, dieses Nerdwissen, und das ist doch überhaupt nicht so schlimm. Aber gerade Game of Thrones und die Welt von Eis und Feuer lebt ja davon, von den Details. Und gerade, dass so viele Dinge, also zumindest in der Erzählung von George R. R. Martin, einfach so lupenrein und stichfest sind.
Ja, das erzeugt ja ein stimmiges Worldbuilding. Und
genau.
Wenn du dir halt da was rausklappst und da und da und da, das dann nicht mehr so passt, dann fällt das wie so ein Kartenhaus
genau zusammen. Genau das ist es. Und wenn du dann anfängst, eine so wichtige Figur, dann da so einen Fehler einzubauen, dann passiert genau das, was du sagst. Man kann jetzt sagen, ach, seid doch mal nicht so kleinlich, aber genau das passiert dann. Das, was George R. R. Martin auszeichnet, ist eben dieses umfangreiche Worldbuilding, das selbst in den Details oft stimmt, weil er eben so viel Wert drauf legt. Und sobald man anfängt, das nicht gebührend zu adaptieren, dann stürzt dieses Kartenhaus in sich zusammen. Und das ist auch der Grund, warum so viele Leute, die die Bücher gelesen haben und so tief drinstecken in dieser Welt, so ein riesiges Problem mit dieser Staffel haben.
Aber das sind ja auch nur, das sind ja auch viele Details. Es gibt ja auch wirklich große Sachen, die tief gelaufen sind.
Ja, okay, sorry, ich bin jetzt schon wieder so tief rein, weil ich mich schon wieder ein bisschen in Rage geredet habe. Jonas, ich habe so ein paar Fragen vorbereitet.
Ja. Ich habe ein paar Antworten vorbereitet.
Das ist gut. Wie sollen wir denn vorgehen?
Du hast gerade vorhin ein bisschen geschockt geschaut, als ich gesagt habe, ich habe es nicht nochmal geschaut.
Ja, ja, ich dachte, also, aber das hätte ich dir auch nicht zugetraut, dass du hier hinkommst, ohne das nochmal zu gucken. Was hat sich für dich so in diesen 6 Jahren verändert?
Also, was so das größte Ding ist, ich habe halt Abstand gewonnen. Ich habe gerade vorhin schon gesagt, dass wir jetzt nicht mehr in diesem Folgenbesprechungsmodus gerade sind. Es konnte Gras drüber wachsen über die ganze Sache. Und dieser Abstand hat auch ganz gut getan. Auch wenn wir jetzt zwischenzeitlich echt viel zu House of the Dragon gemacht haben und dann der Abstand wieder ein bisschen weniger geworden ist. Aber ich habe mich halt generell auch mehr auf andere Franchises fokussiert, wie Herr der Ringe oder wie Dune. Aber ich muss auch sagen, als ich die Folge gestern geguckt habe, ich habe halt echt viel vergessen und auch wieder verdrängt, was so in Staffel 7 und 8 passiert ist und gerade auch so, was dann in der letzten Folge dann so zum Tragen kommt.
Ja.
Das, also wenn ich jetzt nochmal die 7. und die 8. Staffel geschaut hätte, ich glaube, dann wäre ich so in einem ganz anderen Wutmodus.
Mhm.
Aber ich finde auch vieles, was hier in der Folge erzählt wird, finde ich so, den Ausgang finde ich gar nicht so verkehrt, nur den Weg dahin.
Verstehe ich. Hat sich denn, also ich muss ja auch dazu sagen, wenn wir diese Folgenbesprechung drehen und da quasi in diesem Trott sind, weil wir Woche für Woche irgendwie eine Folgenbesprechung drehen, wir sind ja auch ständig da im Austausch mit unserer Community und kriegen auch mal Gegenwind, kriegen auch mal viel Zuspruch. Und gerade bei der 8. Staffel von Game of Thrones haben die Emotionen sehr hoch gekocht. Ich weiß noch gerade nach Folge 3, als die lange Nacht abgehandelt war, habe ich mich sehr darüber ausgekotzt, wie schnell die Bedrohung durch den Nachtkönig dann abgefrühstückt wurde und was das für Komplikationen für die gesamte Handlung hat und wie lächerlich eigentlich diese lange Nacht war. Und dass das eben so ein billiger, also den Nachtkönig mit so einem billigen Taschenspielertrick zu besiegen und dann auch diesen billigen von dieser Figur dann noch mit diesem billigen Taschenspielertrick narrativ, wenn du den Oberbösewicht killst, killst du auch alle Minions. Und ne, also das waren jetzt nur ein paar Gründe. Es gibt noch, ich könnte mich jetzt auch wieder drüber auskotzen. Aber damals haben mir zum Beispiel sehr viele Leute geschrieben, dass, also wie dumm bist du, Alpe, wie naiv bist du? So schnell werden die den Nachtkönig nicht besiegt haben. Wie kannst du denn die Story nicht verstehen? Der wird auf jeden Fall noch mal vorkommen und so weiter. Und es ist halt nicht passiert. Und wir hatten aber, während du die Folgenbesprechungen drehst, kriegst du halt sehr, sehr viele verschiedene Perspektiven, die da so auf dich einprasseln. Gerade wenn so ein Video dann halt ne, Hunderttausende von Views machst und dann Tausende von Kommentaren kommen und Privatnachrichten und was weiß ich nicht alles. Und das alles irgendwie zu verarbeiten, wir haben es versucht. Ich muss aber sagen, also an meiner Sichtweise hat sich in Hinblick auf Staffel 8 sehr wenig geändert. Also mein Urteil ist immer noch vernichtend auf diese, vor allem auf dieses Finale.
Aber wie war es denn bei dir? Nach dem Serienfinale. Ich hatte so bei mir das Gefühl, dass das Ende und gerade die letzten 2 Staffeln so meine ganze Leidenschaft für Game of Thrones im Keim erstickt haben.
Mhm.
Und ich auch, also wir haben uns ja immer super viel mit der Welt von Eis und Feuer befasst. Also ne, privat anfangs ganz viel, bis wir irgendwann so drauf kamen, hey, warum machen wir das nicht vor der Kamera? Das wäre doch ganz cool. Und
weißt du noch, wie es anfing? Kannst du dich an den allerersten Moment erinnern? Ich kann mich nämlich noch
nicht erinnern. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, wir haben einfach drüber. Das hat angefangen damit. Ich glaube, dass die 5. Staffel lief und wir uns nach jeder Folge irgendwie so eine Stunde lang unterhalten haben.
Nicht ganz, nicht ganz. Wir waren beide Cutter.
Ja.
Bei Mediakraft damals. Und ich weiß noch, die neueste Folge von Game of Thrones lief und ich meine, es war Staffel 4, kann aber auch sein, dass es Staffel 5 war.
Ja.
Haben wir mit Staffel 5 unsere Folgenbesprechung begonnen?
Nee, mit 6 haben wir angefangen.
Mit 6, okay, dann war es.
Achso, dann vor der Kamera.
Ja, genau, dann war es wahrscheinlich Staffel 5. Und ich kam, genau, ich habe das abends nicht geschafft, die irgendwie zu gucken und ich habe das dann morgens im Zug geguckt, weil ich gependelt bin und immer eine Stunde hin und her gebraucht. Und ich war aber, ich habe die Folge nicht fertig geguckt gekriegt und ich bin ins Büro. Und hab noch die letzten 10 Minuten oder das war vor der Arbeit quasi an meinem Platz geguckt, noch auf dem Laptop.
Ja.
Und du hast dich dazu gesetzt und das mitgeguckt. Und da dachte ich ach, geil, auch ein Game of Thrones-Fan, weil das war nicht nur so, du guckst mal interessiert rein, sondern du warst wirklich so, oh, geil, geil, komm, ja, lass noch mal die letzten 10 Minuten von der Folge gucken. Ich hab die gestern auch gefeiert. Und dann haben wir halt drüber angefangen zu quatschen. Und so fing alles an.
Ja.
Und dann haben wir beide festgestellt, ach krass, wir sind ja beide echt schon echte Game of Thrones-Fans. Ja. Dann habe ich auch noch erfahren, dass du die Bücher auch gelesen hast.
Ja. Und dass man halt dieses krasse Mitteilungsbedürfnis hat bei dieser Serie, was jetzt auch in den letzten Jahren gar nicht mehr so in der Form vorgekommen ist.
Ja.
Und genau, also bei mir hat es halt so die Leidenschaft für Game of Thrones so im Keim erstickt. Und ich habe auch gedacht, so, dass ich mich nie wieder mit Game of Thrones befassen werde. Bis dann halt.
Was? House of the Dragon?
House of the Dragon dann rauskam, wo ich anfangs auch skeptisch war.
Ja.
Weil ich nicht so gewusst habe, so, hey, die haben Game of Thrones in den Sand gesetzt, das kommt das nächste Ding, was die in den Sand setzen.
Ja.
Aber für mich war die erste Staffel von House of the Dragon dann so ein Geschenk des vielgesichtigen Gottes. Aber war es bei dir dann genauso mit der Leidenschaft?
Schwer zu sagen. Also ich habe auch viel versucht zu verdrängen. Also ich habe tatsächlich, also bei mir war das schon, das klingt immer so überdramatisch und so übernerdig, aber mich hat das wirklich tief getroffen, diese Staffel.
Mhm.
Einfach weil es ist ja, es geht ja darüber hinaus, es ist eine Sache, dass man diese Serie und dieses Universum liebt und einfach gerne guckt und so weiter. Man muss auch dazu sagen, unser Kanal hat davon gelebt und das war auch einfach beruflich einfach so wichtig. Und
ja, ohne das würden wir nicht hier sitzen.
Auf jeden Fall, ich denke auch. Und ich denke mal halt auch, wenn, also George R. R. Martin sprach ja davon, ich weiß nicht, ob das bestätigt ist, aber soweit ich weiß, wollten David Benioff und D.B. Weiss das unbedingt hier mit der 8. Staffel zu einem Ende biegen?
George R. R. Martin wollte 11 Staffeln.
Nee, ich glaube sogar noch mehr. Ich glaube, HBO wollte 11.
Okay,
und George R. R. Martin 13? Meinte sogar 13 oder sowas. Ja. Also, das ist zumindest mein Wissensstand. Aber ich dachte halt immer an so, keine Ahnung, wo wir beim Superheldenfilm bei Multiversen sind, an so einem Paralleluniversum, in dem wir immer noch über irgendwie jetzt gerade über Staffel 11 und Staffel 12 Folgenbesprechungen zu Game of Thrones machen und wo hätte das Ganze noch hingehen können.
Ja, wobei man muss halt auch sagen, David Benioff und D.B. Weiss haben ja irgendwann die Bücher verlassen und dann wurde es ja auch schlechter. Ja.
Ab Staffel 5,
wenn man ehrlich ist. Und jetzt stell dir mal vor, wir würden jetzt so 4 Staffeln lang über so eine mittelmäßige Serie sprechen.
Ja, da hätte ich auch gar keinen Bock drauf.
Ja.
Aber das hängt halt auch damit zusammen, dass George R. R. Martin halt einfach nicht schreibt.
Ja.
Beziehungsweise wahrscheinlich schreibt, aber halt nicht veröffentlicht.
Und ich weiß auch noch, wie es bei dir ist, aber ich hatte immer so diese stille Hoffnung. So, ne? Ja. Ich meine, die Serie hat's verkackt. George R. R. Martin ist so ein guter Fantasy-Autor, so ein guter Autor. Der wird den Karren aus dem Dreck ziehen. Aber jetzt ist halt so die Lage, wir sind 14 Jahre später, nachdem das letzte Buch erschienen ist, sitzen wir hier, warten immer noch auf ein Buch. Und ich hatte immer wieder die Hoffnung, ja, dann kommt es halt zu dem Weihnachten oder zum Start von House of the Dragon oder da oder da oder da. Aber wenn man George R. R. Martin so ein bisschen folgt auf seinem Blog, habe ich so das Gefühl, dass er keinen Bock mehr hat, dass er nicht weiß, wo er damit hin will und dass er sich einfach in so eine Sackgasse. Also nicht in eine Sackgasse, sondern eher so an so ein 10-spuriger Kreisverkehr mit 20 Ausfahrten.
Also er einfach so in Labyrinth und nicht mehr rausfindet.
Ja, genau.
Kann sein. Ich will jetzt auch nicht theorisieren. Und auf der anderen Seite, es ist halt auch ein Künstler und es ist sein gutes Recht, auch das eventuell einfach nicht zu schreiben und nicht fertigzustellen.
Ja.
So, er ist niemandem was schuldig.
Aber
ne, deswegen, ich weiß natürlich, ich bin der Erste, der schreit, boah, wo bleibt es? Ich habe immer die Hoffnung gehabt, so, oh, hoffentlich kommt es morgen so surprise-mäßig raus.
Ich habe auch so ein bisschen gehofft, als du noch mal alle gelesen hast, so, das ist jetzt ein Zeichen.
Das ist ein Omen.
Alfer hat das fertig gelesen und dann wird das einfach so von einem Tag auf den anderen released.
Ja, das wäre schön gewesen. Es ist leider nicht passiert. Ich habe immer noch mal wieder in die Welt von Eis und Feuer reingelesen. Das ist ja dieser Bildband, in dem er so diese Welt ausgeschmückt hat. Ne?
Ja.
Ich liebe ja Welt von Eis und Feuer wirklich über alles. Und ich finde, es macht einfach Spaß, das immer wieder mal rauszunehmen und einfach nur mal so eine halbe Seite zu lesen.
Ja.
Es ist ein tolles Ding. Ich liebe diese Welt immer noch, wobei man auch sagen muss, also auch die hat ja ihre Macken. So, die Inspiration ist teilweise so sehr offensichtlich, welche Stadt woher inspiriert ist. Oder dass zum Beispiel, ich habe das letztens noch gelesen, dass er damals für die erste Karte von Westeros einfach irgendwie die Karte von England genommen hat und die Karte von, was war es, Irland oder was weiß ich, die so übereinander gelegt hat und dann so in die Länge gezogen hat. Und dann war das halt die Map. Das ist natürlich sehr offensichtlich. Aber nichtsdestotrotz ist es eine Welt, in der man sich sehr verlieren kann. Die Figuren, die Erzählweise.
Ja. Also, was mir damals so ein bisschen, oder was mir jetzt im Nachhinein ein bisschen geholfen hat, ist, ich finde, man kann so so fantasieren und sagen so, hey, die siebte und achte Staffel, das ist jetzt einfach für mich so eine Fanfiction,
ja,
weil das halt auch nicht so wahrscheinlich umgesetzt ist, wie George R. Martin sich das ausgedacht hat. Und dann habe ich halt einfach so meinen eigenen, so ein Headcanon,
ja,
wo ich mir dann einfach so vorstelle, das gehört jetzt nicht dazu, aber einige Sachen, die halt am Ende passieren, finde ich auch gar nicht so verkehrt.
Ich habe ja diesen Podcast gehört, dieses alternative Ende von
Game of Thrones. Ist das cool? Wird das gut erklärt? Also lohnt sich das noch mal da reinzuhören? Oder?
Ich bin nicht der größte Fan davon, was aber auch an dem Production Value liegt. Also das Problem ist so ein bisschen, es ist so ein Fan-Made-Ding, so ein Fan-Ding.
Ja.
Also da haben ein paar Leute sich das Ziel gefasst, das noch mal umzuschreiben und das bessere Ende für Game of Thrones zu schaffen. Und ich finde, dass es definitiv besser ist als Staffel 8. Man muss aber auch dazu sagen, das ist so sehr zusammengewurstelt. Also du hast zum Beispiel dann den einen Erzähler, das Voice-Over, das so sehr gut produziert ist.
Oh nein.
Und dann spricht Jon Snow, und das ist halt offensichtlich so ein Billig-Headset, in das reingesprochen wurde, mit so einem dicken Rauschen. Und dadurch kommt halt einfach so extrem wenig Flair rüber. Und man feiert das, weil man die Idee so toll findet und weil da halt auch trotzdem unglaublich viel Arbeit und Leidenschaft drinsteckt. Aber es ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Also ich fand's okay. Und auch das, wo es inhaltlich dann war, war ich nicht immer so hundertprozentig begeistert. Mhm. Es war okay.
Aber die haben quasi die Serie weitererzählt oder die Bücher?
Nee, die Serie.
Okay.
Ja. Aber es ist auch, das war damals. Also ich kann mich jetzt auch nicht mehr so gut dran erinnern. Genau. Was glaubst du denn, wie ist die Meinung der breiten Masse, was dieses Finale angeht? Zum Beispiel, ich erinnere mich daran, dass du mal bei einem Video bei den Kollegen und Kolleginnen von Moviepilot saß und dann so den Juror gemacht haben, als sie debattiert haben, ob die Staffel 8 von Game of Thrones gut ist oder schlecht. Ja. Und Hardy ist ja ein Apologetiker von.
Ja, ist ein Verfechter für die achte Staffel.
Ja.
Genau, könnt ihr gerne mal reingucken bei den lieben beiden Leuten. Aber ich glaube tatsächlich, dass so 95% der Menschen da draußen diese Staffel oder die letzten zwei Staffeln und vor allem auch die letzte Folge hassen. Und dass nur die wenigsten, wie Hardy, das verteidigen. Ich habe mal bei IMDb geguckt, das ist die schlecht bewertetste Episode von allen Episoden mit 4,0. Und die einzelne Episode hat sogar 300.000 Bewertungen. Und das ist extrem viel bei IMDb für so eine einzelbewertete Episode.
Plus,
als
wir damals drüber gesprochen haben, war es noch höher. Das heißt, die Bewertung ist sogar noch gesunken
über
die Jahre.
Okay, ja gut, das wusste ich gerade nicht mehr. Mhm. Und jetzt, es sind 6 Jahre nach dem Finale. Und ich habe auch, du folgst wahrscheinlich auch bei Reddit, dem Subreddit Free Folk.
Ja, klar.
Da werden immer noch jetzt, 6 Jahre danach, Memes gepostet, wo sich drüber lustig gemacht wird. Auch teilweise über so Details dann, dass einzelne Figuren Sachen gemacht haben oder da sind oder dass irgendwelche Armeen aufgetaucht sind.
Ja.
Wo ich auch jedes Mal denken muss, stimmt, daran habe ich eigentlich auch gar nicht gedacht. Und ich habe auch noch einen.
Ich habe es übrigens gerade nachgeschaut.
Ja?
Als wir die Folgenbesprechung damals gemacht haben, stand die Folge auf IMDb bei 4,6.
Oh.
Das heißt, es ist von 4,6 auf 4,0 gefallen.
Okay, das ist viel.
Ja.
Ja. Ich hab 2 Posts von dem Subreddit mitgebracht und ich finde, die treffen das so richtig gut. Und der eine Post wurde halt zu Beginn von Corona verfasst. Da hat Hank Lockwood geschrieben, dass die 8. Staffel so insultingly bad ist, also so beleidigend schlecht, dass die Leute, obwohl die jetzt für wochenlang zu Hause eingesperrt werden, nicht mal auf die Idee kommen würden, Game of Thrones noch mal zu rewatchen.
Eben, nur wir sind hier die Bekloppten, die das machen. Aber das ist ja auch so eine Sache. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, gerade in den ersten Staffeln, immer wenn eine neue Staffel kam, habe ich die alten Staffeln noch mal gerewatcht.
Also von vorne bis hinten.
Also ich glaube, es gibt keine Staffel von irgendeiner Serie jemals, die ich so oft geguckt habe wie Staffel 1 von Game of Thrones.
Ja.
Aus dem alleinigen Grund, dass als Staffel 2 rauskam, als 3 rauskam, 4 rauskam, habe ich alles vorher immer noch mal geguckt.
Ja, aber ich habe das auch in den letzten Jahren, ich habe das nie wieder gemacht, außer jetzt vielleicht mal für Rings of Power, aber das war halt eine Staffel.
Ja. Hast du dir nicht extra für den Dreh jetzt auch deine Blu-ray-Sammlung von der Serie verkomplettiert?
Ja, ich habe immer nur die 1. bis 7. Staffel und jetzt ist hier die 8. Staffel, ist es auch mit dabei. Aber ich weiß nicht, ob ich die zu Hause stehen haben will. Vielleicht bleibt die. Ich habe ja auch mal hier den Movie Cats mit Xenia, nee, mit Lenny besprochen.
Ja.
Und die Blu-ray steht bei mir auch nicht zu Hause, sondern hier im Büro.
Ja, ich habe letztens ein Kartenspiel bestellt, das gerade so in der Brettspielszene gerade echt gehypt ist. Und ich wusste 2 Sachen nicht. A, dass es komplett mit KI-Kunst erstellt wurde.
Mhm.
Und B, das wurde anscheinend von so einem mutmaßlich sehr rechtsradikalen Typen entwickelt.
Okay.
Wusste ich beides nicht. Und jetzt habe ich so den Namen da so ausradiert. Weil ich zock das zwar jetzt, weil ich habe es jetzt halt zu Hause stehen. Ja. Und ich hasse KI-Kunst. Ich wollte das eigentlich komplett boykottieren in der gesamten Brettspielwelt. Und jetzt habe ich angefangen, das habe ich einfach den Namen so ausradiert mit einem Adding.
Ist es dann so, dass das Spiel leider gut ist?
Ja, leider. Okay. Aber es ist ein anderes Thema. Welchen, ich meine, dann kam ja, in den letzten Jahren kam ja dann doch House of the Dragon raus. Und ja. Weißt noch, wir beide waren dann so ein bisschen, ist das Feuer wieder? Ist ja. Es wieder da?
Vor allem, also ich nenne anfangs natürlich Skepsis.
Ja.
So, das kann ja nichts werden, so nach der 8. Staffel. Dann kam die Trailer raus, das sah alles bombenmäßig geil aus. Mhm. Und dann kam die erste Folge raus. Und ich glaube, wir haben uns beide gefreut wie Kinder, weil das so eine Serie war. Wo ich gefühlt habe, so, die wird für mich geschrieben. Die wird so richtig für Fans geschrieben, die auch so richtig tief in die Lore abtauchen.
Absolut.
Wo da auch nicht so Rücksicht drauf genommen wird, vielleicht mal ein bisschen komplizierter.
Wie massentauglich die ist.
Genau, aber das war ja bei Game of Thrones eigentlich auch schon so. Ja. Ich meine, die haben ja auch, nenn mir eine Serie, die so viele unterschiedliche Figuren und Handlungsstränge hat wie Game of Thrones und die so erfolgreich war und so geliebt von so vielen Leuten.
Sopranos, The Wire,
Mad Men, aber
Lost. Aber ja, du hast schon recht. Das ist bei Game of Thrones setzt da noch mal komplett neue Maßstäbe. Das ist schon wahr. Ich muss auch sagen, House of the Dragon. Aber, also, Staffel 2.
Ja, das ist, ne, ich meine,
halt schon wieder an.
Ich hatte so das Gefühl, so die erste Staffel hat mein Game of Thrones-Herz so ein bisschen gepflegt. Und bei der zweiten Staffel, wo ich dann, ich war ja bei der zweiten Hälfte der Folgenbesprechung, war ich im Urlaub und das hast du mir zusammen mit Xenia gemacht.
Ja. Die dich sehr würdig vertreten hat.
Ja, auf jeden Fall. Das ist immer so ein bisschen wie Therapie gefühlt.
Ja.
Wenn man drüber redet. Und das hatte ich halt bei den letzten Folgen nicht. Deshalb ist da immer noch ich war super enttäuscht und konnte halt nicht drüber sprechen. Ja. Weil ich habe das halt auch alleine im Urlaub geschaut und hatte dann auch niemanden, mit dem ich drüber sprechen kann. Das war dann so plötzlich so: Oh Gott, wie war das damals? Das war ja schlimm.
Ja, verstehe ich. Kann ich absolut nachvollziehen. Das endet leider auch nicht zufriedenstellend und wird dann.
Und dass die andere Sache ist, die ich mir halt auch immer wieder denke, das ist so wie bei Star Wars. Du hast so eine tolle Serie wie Andor, so für mich mit eines der besten Star Wars-Werke überhaupt. Aber in der Geschichte, das ist ja quasi im gleichen Kanon wie Star Wars Episode 9 und alles läuft daraus hinauf. Und bei Game of Thrones haben das jetzt ja auch
hinaus.
So.
Ja.
Darauf hinaus.
Ja.
Ja. Bei Game of Thrones ist es ja genauso. Egal wie gut House of the Dragon werden kann, so in dieser Welt passiert dann trotzdem irgendwas, was in Staffel 7 und 8 passiert.
Ja.
Das ist so ein bisschen enttäuschend. Nee, ist nicht ein bisschen, es ist schon enttäuschend.
Ja. Was hältst du von diesen Petitionen, die von HBO fordern, dass so eine Animationsserie oder sowas gemacht wird? Würdest du es gucken und würdest du es feiern? Oder?
Natürlich würde ich es gucken.
Ja, same.
Also ich finde auch so Rewrite fände ich auch geil, aber das wird halt, ich glaube, das wird niemals irgendwie umgesetzt werden.
Es ist halt doch schwer, George R. R. Martins. Also ich meine, deswegen ist es halt auch so ein Talent und es ist halt schwer zu emulieren. Also, ne, Gott bewahre, falls George R. R. Martin die Reihe niemals zu Ende kriegen sollte und dass jemand irgendwie anders zu Ende schreibt. Ja, wer weiß, ob das was werden kann, ob man da auch den Ton und also diese Erzählkraft von George R. R. Martin, ob man das trifft. Weil ich muss persönlich auch sagen, ich liebe auch George R. R. Martins Schreibstil. Also ich liebe den wirklich.
Ja.
Also ich finde, das fließt und er hat das so kreative Bilder, die er teilweise so in einzelnen Absätzen schafft.
Aber auch so wie er so im Größeren dieses Buch aufgeteilt hat, dass wirklich jedes Kapitel mit einem Cliffhanger aufhört und du halt noch mal das nächste Kapitel lesen musst und das nächste und das nächste, dass du weißt, wie es bei dem Kapitel 3, Kapitel davor, wie das da angefangen hat.
Ey, vielleicht ist Storm of Swords mein Lieblingsbuch überhaupt.
Nee, also, das ist auf jeden Fall. Das kann ich 100% nachvollziehen.
Es ist wirklich, also, was das für ein Page-Turner teilweise ist, das habe ich auch beim zweiten Reread jetzt nochmal festgestellt. Also, es ist ein so unglaublich starkes Buch. Und ja, sollen wir mal in die Folge kurz reingehen?
Ja, lass mal in die Folge kurz reingehen.
Ich möchte gerade noch mal kurz das ganze Revue passieren lassen, weil ich saß da noch mal und habe darüber nachgedacht, was mich jetzt alles erwarten wird. Ja. Ich war so ein bisschen überrascht. Also wir beginnen in Königsmund. In Folge 5 ist ja Daenerys Targaryen, übrigens Spoilerwarnung an dieser Stelle, aber das soll ich nicht sagen. hat gewütet, hat auf Drogons Rücken die Stadt angegriffen, weil die das Glockengeläut etwas in ihr ausgelöst hat und der Targaryensche Wahnsinn auch von ihrem Vater, Aerys Targaryen II., ja, auf sie übergegriffen hat und sie angefangen hat, ja, zur Mad Queen zu werden und sich dadurch die Menge zu schlachten. Wir sehen die Brandopfer auf den Straßen. Wir sehen aber auch, dass Lannister-Soldaten hingerichtet werden, mhm, unter anderem von Grauer Wurm auf den Straßen. Torgonudo.
Torgonudo, ja.
Ja. Und wir sehen dann auch, wie Tyrion Cerseis und Jaimes Leichen findet im Roten Bergfried, die ja Arm in Arm gestorben, ja, sind.
Während die B. Weiss und David Benioff sich drüber lustig machen, dass, ja, der Kaffeebecher in der letzten Staffel da zu sehen war.
Ja, dann sehen wir Dannys Rede mit diesem Trailer-Shot, dem sogenannten Money-Shot, wie der Drache, also wie Drogon seine Flügel entfaltet, direkt hinter Daenerys Targaryen, dass, ja, es so aussieht, als wären es ihre Drachenflügel.
Ja.
Natürlich ein sehr symbolkräftiges Bild. Dann sehen wir Tyrions Gefangenschaft. Wir sehen dann auch den Dialog zwischen Jon und Dany vor dem Eisernen Thron in dieser, ja, im Roten Bergfried, der halt genauso aussieht wie in einer der Visionen von Daenerys Targaryen im House of the Undying, war das, ja, ne? Ja. Wie heißt das auf Deutsch?
Haus der Unsterblichen?
Haus der Unsterblichen, auf Deutsch wahrscheinlich, ja. Und John, der dann Dany tötet. Wir sehen dann auch noch diesen Dialog in der Drachengrube zwischen allen noch mächtigen Häusern und Personen in Westeros, in den sieben Königslanden, die dann zu den sechs Königslanden, ja, werden.
Du hast noch den wichtigen Moment vergessen, dass Drogon nicht John tötet, sondern den Eisernen Thron.
Ja.
Weil er sich wahrscheinlich gedacht hat, ah, das war der.
Ja, das ist halt auch noch so eine Frage. Ist es die, hat er in dem Moment verstanden, dass Daenerys von der Macht korrumpiert wurde und dass der Eiserne Thron und das Greifen nach Macht der wahre Schuldige und der wahre Mörder von Daenerys ist? Oder war es doch eben so eine so der Grund, weil Jon eben der rechtmäßige König ist, ja, und ein Targaryen und selber und.
Oder haben sich die Weiss und David Benioff nicht getraut, Jon zu töten?
Oder war es Plot-Armor, genau. oder war es einfach eine Mischung aus alledem? Das ist ja hier auch so eine Diskussion für einen anderen Tag, aber das ist jetzt auch keine große Kritik. Dann sehen wir Tyrions Gefangenschaft, Johns Gefangenschaft, er wird ja dann festgenommen. Wir sehen die Szene im kleinen Rad und dann kriegen wir eigentlich noch diese Stark-Montage serviert, wo wir sehen, was aus den übrig gebliebenen Stark-Kids wird. Unter anderem Arya, die sich fragt, was ist im Westen von Westeros? West of Westeros.
Da war so ein Meme, das schreibt West, West, Westeros. Oder Westeros, West. Ach, scheiße.
Ne? Was?
Ich habe gerade voll versagt.
What's West of West Westeros?
Ja.
Ja. Aber genau, da lege ich auch.
Nee, Westeros. So.
Westeros?
Ja.
Westeros. Da wette ich auch mit dir, da war der Plan, daraus Spin-off-Serien zu machen. Einmal diese Jon Snow-Serie. Er reitet ja dann in den hohen Norden.
Diese Idee.
Mit den Wildlingen haut er da ab, wo ich mich auch frage: Das ist ein fucking Epilog. Was wollt ihr da noch erzählen? Warum eine Jon Snow-Serie?
Ja. Also alle Konflikte sind abgefrühstückt.
Völliger Irrsinn.
Was kann man noch erzählen? So irgendwie, ach, wir machen jetzt so ein Drama über ihn, wie er sein Leben wieder aufbaut bei den Wildlingen.
Ja, ich wette, da kommt eine neue, nochmal die Avas.
Ja, die haben das gehört, dass die zu Rey auch einen Film machen wollen. Das, ja, haben sie gesagt, ja, komm, machen wir das mit Jon auch.
Ja, also es ist halt so hirnrissig, ja, und man kann sich sicher sein, dass es nicht George R. R. Martin war, der diese Idee hatte.
Ich hätte es aber so gern gesehen.
Ja. Genauso wette ich mit dir, hatten sie eine Serie im Petto oder irgendwie war der Plan West of Westeros mit Missy, ja, Williams, mit Arya. Ja, und halt Sansa natürlich, die jetzt die Königin des Nordens ist. The Queen of the North.
So easy.
Ja. Dann die, was war noch im Epilog? Wir sehen Tormund an Jon Snows Seite. Wir sehen, ja, dass Torgonudo jetzt auf Naht ist.
Und Geist sehen wir.
Wir sehen Geist, der, ja, getätschelt wird. Tyrion ist wieder die Hand. Der kleine Rat besteht aus illustren Menschen wie, boah, wer war alles dabei? Bronn war dabei.
Samuel.
Davos war dabei.
Ja.
Und noch eine Person, die ich gerade vergesse:
Brienne.
Stimmt, Brienne, natürlich, ja, absolut. Und ja, Bran, darf man nicht vergessen, ist der neue König der sechs Königslande. Wie fandst du es?
Insgesamt?
Fandst du es besser oder schlechter jetzt beim Rewatch? oder gleich?
Ich bin mir nicht sicher, aber ich fand es schon arg schlecht. Also ich habe, es gab so viele Sachen, zum Beispiel so Handlungsentwicklungen, dass wie zum Beispiel, dass Bran der König wird, der sechs Königlande, oder dass Sansa Königin des Nordens wird, dass Dany zur Mad Queen wird, oder dass John
zur Mad Queen,
dass John sie töten muss, obwohl er sie liebt, und er dann verbannt wird und Tyrion dann doch wieder Hand des Königs wird. Ich finde so, worauf es hinausläuft, ich kann mir vorstellen, dass das, ne, ich meine, das ist ein cooles Ende, das ist ein rundes Ende. Und auch so, wenn dann plötzlich so das Tor bei der Mauer runtergeht und John noch mal zurückblickt, das ist alles stimmig. Das, ich finde, das hat was.
Vor allem die Musik von Ramin fucking Djawadi, die ja wieder halt, großartig ist.
Ja, da fehlen halt so vier Staffeln dazwischen, wo es vernünftig erklärt wird. Absolut. Also gerade so das mit Daenerys, was du meintest, wie sie von einer Folge zur anderen so mit einem Fingerschnippen plötzlich so den Evil-Schalter umkippt und dann Unschuldige tötet.
Was ist für dich das Highlight der Folge? Was ist für dich das Lowlight?
Was willst du zuerst hören, das Highlight oder das Lowlight?
Fangen wir mit dem Lowlight an.
Den Lowlight. Du hast hier so eine Frage reingeschrieben, so welchen Moment findest du am schlechtesten? Und das ist eine ganze Szene. Und ich glaube, du weißt auch schon, welche Szene.
Es ist wahrscheinlich die Szene, die ich wirklich abgrundtief hasse.
Ja.
Und es ist die Szene in der Drachengrube.
Ja, 100%.
Also das ist,
es ist die Szene in der Drachengrube, wo so viel zusammenkommt.
Ja.
Also ich finde, das fängt schon mal so an, dass das einfach ultra beschissen aussieht. Also dieser Baldachin und dass die dieses Uder haben.
Kurz nochmal für alle, die gerade nicht wissen, worüber wir reden. Das ist Drachengrube, ist dieses Ding, wo früher die Drachen gehalten wurden. Da sitzen jetzt irgendwie die ganzen Nobles, die ganzen Leute aus den, also wer sitzt da alles? Da sitzt Davos, da sitzt Sansa, da sitzt Arya, da sitzt Asha oder Yara. Wer sitzt da noch?
Der Prinz von Dorn.
hier Edmund Tully sitzt da. Wer sitzt noch da? Sam sitzt da.
Ich habe gerade nur bei der Hälfte zugehört, deshalb kann ich nicht.
Ja, also die ganzen Leute sitzen da und dann wird Tyrion da vorgeführt und dann überlegen sie, wer der neue König wird.
Genau. Und ich hatte jetzt auch noch im Nachgang, als ich das nochmal gesehen habe, diese ganze Szene hat für mich gewirkt wie ein Sketch.
Ja.
Saturday Night Live, so eine Game of Thrones Verarsche.
Absolut.
Weil wirklich gar nichts ernst genommen wurde und super viele wichtige Figuren zu einer Witzfigur gemacht wurden. Also ich habe auch, als ich es gesehen habe, ich habe nicht geglaubt, ich konnte meinen Augen nicht trauen, was da passiert ist, weil ich das auch alles verdrängt hatte, auch so, was da alles zusammenkommt.
Ja.
Zum Ersten, dass zum Beispiel Edmure, der durchaus Recht hätte, König zu werden, zu einer Witzfigur gemacht wird, für so einen billigen Gag, sodass Sansa wie halt so eine
Setz dich, Onkel.
Ja, genau.
Setz Sit down.
Dich, genau. Dass auch so diese ganzen, der ganze Tod und alles Leid und sowas, was jetzt über Westeros gekommen ist, dass das auch so gar keine Rolle mehr spielt.
Man sieht die Zivilisten ja auch nicht. Und ich habe das Gefühl, die jetzt wollen mir wirklich erzählen, dass jetzt jeder in dieser Stadt tot ist. So jeder.
Genau. Dann dieser eine Gag mit, dass Samwell so eine Demokratie vorschlägt und dann alle so ihn auslachen.
Soll mein Hund jetzt auch voten dürfen? Ich frag mein Pferd.
Ja, genau. Und das halt natürlich das mit Tyrion, dass er irgendwas davon faselt. And who has a better story than Bran the Broken? Ja, das halt, ich finde, da wird in dem Moment halt auch, ne, also wie es erzählt wird, dann ist bescheuert und dann halt auch Bran the Broken, dass sogar der König jetzt so zu einer Witzfigur gemacht wird.
Also pass auf, die Sache ist, das wollte ich eigentlich mir irgendwie fürs Fazit aufbewahren, ich sag's jetzt.
Ja.
Ich hatte das immense Gefühl, jetzt auch beim Rewatch noch viel mehr als damals, als wäre insbesondere diese Folge so von Jox geschrieben worden. Jox ist ein Wort, das ist im deutschen Raum gar nicht so geläufig, deswegen möchte ich es kurz erklären, für alle, die es nicht kennen.
Übersetzt heißt es Jox.
Jox. Nee, Jocks nennt man so an amerikanischen Highschools so gerade die beliebten Schüler, die so Sportler sind und meistens kein Interesse daran haben, irgendwie was zu lernen oder sich auch irgendwie persönlich weiterzuentwickeln, die auf so einem sehr, die oft auch Bullies sind und Leute halt mobben, also auf dem geistigen Niveau sich befinden. Und ich finde, das wirkt so, als hätten Jocks diese Folge geschrieben. Du hast zum einen Edmure Tully. Dass man ihn erniedrigt und sich über ihn lustig macht, ich verstehe es ein bisschen dahingehend. Ja, er hat in den Flusslanden riesige Fehler gemacht und auch viel im Krieg viele Regionen eingebüßt und wirklich dumm agiert.
Und er wird ja auch ein bisschen in der Serie als Trottel dargestellt. Ja. Im Buch gar nicht.
Gar nicht? Ja. Aber genau das ist ja der Punkt, dass man sich dann direkt sagt, ah, haha, ja, der ist dumm, über den machen wir uns lustig. Der ist der Comic Relief. Ja, den nehmen wir, da können wir, ne?
Das ist, wird jetzt so ein Running Gag.
Absolut. Oder auch, dass man jetzt im kleinen Rat darüber redet, die Bordelle wieder zu eröffnen. Das ist auch so, sorry, so prollohaft.
Ja.
Oder dass man der dreieugige Rabe, der um die Welt reist und seinen menschlichen Körper verlässt, um eine höhere Ebene des Bewusstseins zu erreichen und seine Menschlichkeit abzulegen und halt zu einem unglaublich weisen Wesen zu werden. Und ich finde es entlarvend dann, was David Benioff und D.B. Weiss darunter verstehen, was eine weise Person ist, weil der halt nichts Weises macht. Sondern die ganze Zeit nur so schwammige,
so kryptische,
schwammige Scheiße labert.
Und das dann halt auch so komplett unmenschlich bringt.
Ja, und dann aber auch zum König wird und dann so ein Gag bringt. Was meinst du, warum ich hierher gekommen bin?
Ja.
Und aber auch.
Das ist auch das Einzige, was der in der Szene sagt.
Ja, absolut. Aber halt auch, dass er sagt, Bran sagt, ich bin der König in dieser Szene. Er sagt, ich bin der König. Also Torgonud, also der graue Wurm sagt, das kannst du nicht machen. Und dann sagt Bran, doch, ich bin der König.
Ja.
Wenn du doch vorher in einer der vorherigen Staffeln Tywin diesen unglaublich geilen, epischen, legendären Game of Thrones-Satz hast sagen lassen, jemand, der sagt, ich bin der König, ist kein König.
Ja.
Was ja so auch für Game of Thrones und diese Erzählung steht. Und dann setzt du Bran Stark dahin und lässt ihn sagen, ich bin König. Und ich finde, man merkt so ein bisschen, dass David Benioff und D.B. Weiss diese Geschichte nur aus diesem Jock-Angle verstehen. Das nur verstehen so, das hatte ich zumindest das Gefühl, als wäre es hier ein Gut gegen Böse, so Protagonist, Antagonist, weil die halt aus dieser sehr klassischen Drehbuchschreibe kommen. So von wegen, die Starks sind auf jeden Fall die Protagonisten. Alle wollen, alle rooten für die Starks. Alle wollen, dass die Starks gewinnen. Und so Cersei und so weiter sind auf jeden Fall die Antagonisten.
Ja. Und wir brauchen dieses Bild am Ende, wie die vier Geschwister noch zusammenkommen.
Genau, und es muss dieser bittersüße Triumph für die Starks sein. Aber auch nicht zu süß. Also, sie dürfen nicht einfach nur gewinnen, weil sonst ist es ja kein gutes Storytelling. Es muss bittersüß sein. So, John wird vertrieben, aber im Endeffekt geht es schon so um die Starks.
Also, John so. Wird vertrieben, ist auch so. John hat Best Life wahrscheinlich im Moment.
Eigentlich schon.
Ja.
Aber im Prinzip, also mein Punkt ist, also ich habe das Gefühl, diese differenzierte Geschichte von Eis und Feuer haben sie null begriffen, weil wenn man George R. R. Martin liest, müsste man eigentlich relativ schnell drauf kommen, dass genau das eben nicht. Das ist, was diese Geschichte so auszeichnet, dass jede Figur eben innerhalb dieser Grauzonen agiert und jede ihre Motivation hat.
Ja.
Und hier ist es halt wirklich wieder dieses einfach die einen gegen die anderen Ding, das wird so ausexerziert.
Ja, ich muss auch sagen, das ist mir jetzt auch, ich weiß nicht, ob es mir damals aufgefallen ist, aber das ist mir jetzt besonders aufgefallen. Es wird ja erzählt, dass Tyrion sagt ja, wer ist ein guter Herrscher? Der die beste Geschichte hat, was schon mal gar keinen Sinn ergibt. Und dann ist mir eingefallen, Bran hat so eine tolle Geschichte, dass sein Handlungsstrang eine komplette Staffel überhaupt keine Screentime bekommen hat. So gut war seine Geschichte. In der fünften Staffel kommt er gar nicht vor.
Ja. 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 Es ist halt auch, was ist da die Story?
Ja.
Also, was erzählst du mir da?
Ja.
Und vor allem dann sitzen da halt Leute wie Asha Greyjoy oder Yara, wie sie in der Serie heißt. Und keine Ahnung, der neue Prinz von Dorne, den wir noch nicht mal namentlich vorgestellt bekommen, der da so einfach hingesetzt wird. Und wir so, ja, passt. Und dann sitzt Sansa Stark da und sagt, der Norden ist jetzt wieder ein eigenes Königreich. Ja.
Und weißt du, wie der Prinz von Dorne guckt so?
Oh ja, okay, also, gut zu wissen. Ja, okay,
dann
ist das so.
Oh, okay. Ich wusste nicht, dass das geht, aber ja, warum nicht?
Ich wusste ja, das sagt ja auch Davos, als sie abstimmen. Ich weiß nicht, ob ich eine Stimme habe, aber ei. Also lächerlicher geht's einfach kaum. Und diese Szene ist, ich hasse sie so sehr. Und ich weiß, also alles, da, wie du sagst, es kommt alles zusammen, das steht für diese Szene.
Ja. Aber es gibt auch durchaus Sachen, die ich sehr gut fand an der Folge.
Mhm.
Du hast gerade schon Ramin Djawadi erzählt.
Ja.
Dieser Mann hat von der ersten bis zur letzten Folge die beste Arbeit abgeliefert. Also, da kann man wirklich gar nichts dran aussetzen.
Null. Die Musik ist so unglaublich.
Ja, das Intro, ich habe auch komplett vergessen, welche Station das in der letzten Folge der achten Staffel durchgeht, weil ich die glaube ich, zwei oder dreimal gesehen habe in meinem Leben. Hat mich gefreut. Sah schön aus.
Was, die letzte Folge hast du zwei, dreimal gesehen in deinem Leben?
Ja.
Das stimmt doch. Du hast sie doch jetzt zweimal gerewatcht. Und damals haben wir für jede Folgenbesprechung, ich zumindest, ich glaube, du hast sie immer viermal gesehen und nicht dreimal oder so. Das kann doch nicht sein.
Ah, ja, dann, ja, du weißt, was ich meine. Mhm. Ich hatte sie sehr wenig gesehen. Das Intro fand ich schön. Ich fand,
also, du hast sie sechsmal gesehen und sagst, du hast sie sehr wenig gesehen.
Ich habe mal ausgerechnet, dass ich, glaube ich, 48 Stunden meines Lebens nur das Intro gesehen habe. Und aber halt meistens von der ersten Folge der ersten Staffel.
Ja.
Deshalb so Ungleichgewicht. Mhm. Ich mochte aber auch diese düstere, postapokalyptische Stimmung am Anfang der Folge, so ein ja. Königsmund, so dieser Schnee, der da fällt, aber auch
dieser,
so
dieser verbrannte Typ, der da so lang schlendert in der Unschärfe.
Du siehst da auch am Rand überall so verbrannte Leichenberge, du siehst, wie Daenerys diese totalitäre Herrscherin ist mit ihren total ergebenen Dothraki und
so Anzalif. Triumph des Willens, NSDAP-Parteitag.
Genau, du hast einfach so dieses bedrückende, schlimme Gefühl, dass, obwohl jetzt die in Anführungsstrichen Guten gesiegt haben, dass eine ziemlich schlimme Zeit auf Westeros wartet, dass dann auch noch Leute, die sich ergeben haben, nicht geopfert werden, sondern hingerichtet werden.
Ja.
So diese Atmosphäre habe ich total gefeiert. Und
Blut an den Wänden.
Ja, genau. Ich fand aber auch so, ne, diese Enden, was mit den Figuren passiert, die fand ich auch gut, nur nicht den Weg dahin. Und so dieses Endbild, diese inhaltliche Klammer, die erste Folge beginnt nördlich der Mauer und die letzte Folge endet nördlich der Mauer. Ich bin Fan von solchen.
Von Klammern.
Ja, von Klammern. Ich liebe Klammern. Das waren so die Sachen, die ich gut fand und so die ein oder andere Schauspielleistung.
Ich bin bei dir, weil ich habe reingeguckt und es beginnt ja mit Tyrion, der durch die Straßen von King's Landing.
Und die nehmen sich ja auch richtig Zeit. Ja. Das wird ja nicht so gerusht. Das ist wirklich ein paar Minuten lang. Da kommt keine Musik. Das ist einfach nur pure Stimmung.
Ich gehe sogar so weit zu sagen, dass ich die Folge ziemlich gut finde, bis zu der Szene in der Drachengrube. Wirklich, wenn man mir das so im Vakuum gezeigt hätte, diese ersten, ich weiß nicht mehr, wie viele Minuten das sind, 15 Minuten bis zur Drachengrube,
ja.
Was auch immer, wie lange auch immer der Teil ist, dieser erste Akt, den finde ich eigentlich ziemlich rund.
Ja.
Also der ist inszenatorisch bockstark. Also meine Kritik wäre dann so, das ist dann auf so einem relativ hohen Niveau so Dinge wie, es kann doch nicht wahr sein, dass wir jetzt nicht irgendwie die Zivilisten sehen, dass sie hier keine Rolle mehr spielen, gerade ja. In diesem Teil. Das finde ich so sehr schade.
Und ich finde auch, das habe ich gar nicht erwähnt. Ich fand, dass in einigen Szenen Königsmund sehr animiert aussieht. Also gerade in der Folge ist mir das aufgefallen.
Ja.
Das Gefühl hatte, dass so im Hintergrund oder teilweise auch, dass sehr, sehr viel mit Greenscreen gearbeitet wurde, gerade im Vergleich zu vorherigen Staffeln, wo echt super viel an Sets gedreht wurde.
Ja, wobei ich das, also mir ist das jetzt nicht negativ aufgefallen gestern, aber ich habe da auch vielleicht nicht genug drauf geachtet.
Ja, und dieser komische Platz vor dem Roten Bergfried. Das Gefühl, den hat man zum ersten Mal gesehen. Und da haben halt so viele Leute hingepasst und da war einfach nichts.
Ja, es ist schon so ein bisschen so, ja, wir brauchen einfach einen Schauplatz,
genau.
Der irgendwo in King's Landing
ist. Ja. Das hat dann so dazu gepasst mit hier der Wüste um Königsmund rum.
Ja, ich muss auch ehrlich sein, ich habe mit dieser Folge erst zum ersten Mal so richtig und jetzt auch erst beim Rewatch so richtig begriffen, wo der kleine Rat im Red Keep, also im Roten Bergfried, ist.
Ja, ich bin auch auf dem Stand von House of the Dragon, wo der ja viel größer ist, der Raum.
Ja, absolut. Also der ist ja wirklich da in diesem Innenhof, wo auch die Karte von Westeros auf den Boden eingebaut ist. Das ist ja so direkt daneben.
Ja, ja.
Und ich muss ehrlich sein, für mich war das immer so ein abstrakter Ort, der halt irgendwo, irgendwo im Roten Bergfried halt wird der schon sein. Ist
ich,
ja auch
ich glaub, egal. Ich glaube, das war auch anfangs so. Der kann hat sich sein. Da keine wirklichen Gedanken gemacht.
Ist ja auch nicht schlimm, ist ja auch wirklich wurscht. Aber hier kann ich das erstmal so richtig verorten. Bei mir war es auch so, als ich dann zum ersten Mal wieder das Gesicht von Peter Dinklage gesehen habe. Ich muss ehrlich sein, ich habe jetzt in den Jahren seit dem Finale Peter Dinklage ist mir nicht mehr wirklich aufgefallen.
Der hat Avengers Infinity War, aber nee, Moment, das war ja 2018. Das war im gleichen Jahr, in dem Game of Thrones die letzte Staffel lief.
Er hat in Dings mitgespielt, in diesem I Care A Lot mit diesem Netflix-Film, der aber nicht besonders, also ich mochte den nicht besonders. Aber auf jeden Fall, also der ist mir als Schauspieler einfach nicht mehr so richtig aufgefallen. Ich habe den noch mal in Dings gesehen, in Between Two Ferns, dem Film. Ja. Aber auf jeden Fall hat der, also das war wie so ein, als würde man in die Heimat fahren und irgendwie die Oma wiedersehen, so nachdem man sie irgendwie zwei Jahre nicht mehr gesehen hat oder irgendwie so.
Das war so extrem coole Oma.
Ja, genau. Das war so ein extrem schönes Wiedersehen. Und ich dachte mir die ganze Zeit, auch wenn Tyrion teilweise wirklich die hirnrissigsten Dialoge aussprechen musste, dass das ein unglaublich fähiger Schauspieler ist.
Ja.
Der, es hat einen Grund, warum Tyrion auch so mit die beliebteste Figur war.
Ja. Und generell das ganze Casting der ja. Serie ist.
Emilia Clarks Augenbrauen.
Ja.
Ich muss ja auch immer sagen, ich fand es immer so ein bisschen, also mir ist das nie aufgefallen. Mir ist das jetzt erst bei dem Rewatch so richtig aufgefallen, wie viel sie mit den Augenbrauen ja. spielt.
Aber ich finde das gut.
Ja, ja. Das ist auf jeden Fall sehr individuell und sehr besonders. Aber was sagst du denn dazu, dass Daenerys überhaupt zur Mad Queen wurde? Findest du es, du hast ja die Bücher auch gelesen,
ja.
hast Game of Thrones oft genug geguckt, findest du es glaubwürdig, weil ich finde es halt so, also im Prinzip schon glaubwürdig, wenn ja. man es halt ordentlich erzählt
ja.
und nicht so wie hier. Hier passiert, finde ich, hier fehlt der Anlauf dafür. So, es passiert sehr, sehr, sehr plötzlich und vielleicht zu plötzlich. Und ja. selbst Emilia Clarke war ja komplett überrascht davon,
ja.
als sie die Drehbücher gelesen hat.
Ich finde es prinzipiell gut, dass sie zur Mad Queen wird. Das ist ja auch spannend, dass sie halt von, wenn du zur ersten Folge zurückblickst, wo sie noch dieses naive Mädchen war, das verheiratet ja. wird, so unter der Fuchtel von ihrem Bruder steht, sich dann gegen Khal Drogo beweisen muss, dass die ja. über den Verlauf der Staffeln zu so einer selbstbewussten Herrscherin wird. Und das ist doch dann so interessant, das irgendwie hinzubekommen. Sie zu dieser, sie will nicht zu dem Bösen werden.
Sie will nicht zu ihrem Vater werden.
Genau, sie will nicht quasi diese selbsterfüllende Prophezeiung erfüllen.
Oder ihrem Bruder werden.
Genau, aber dadurch, dass sie das nicht will und durch die Taten, die sie halt vorbringt und ja. durch die Sachen, wie sie, also sie hat es halt gut gemeint.
Also selbst eine Person wie sie von Macht korrumpiert werden
genau,
kann.
Genau, genau. Und dass das halt dann so erzählt wird, dass du halt anfangs dieses naive Mädchen hast, aber dann wird sie halt trotzdem zu dem, was sie immer versucht hat zu verhindern.
Ja.
Und das ist so spannend.
Ja.
Aber du musst es halt, wie du gesagt hast, du musst es halt richtig erzählen.
Ja.
Und da müssen halt diese vier Staffeln dazwischen stecken, dass du immer mal so das Gefühl hast, so,
es wird angedeutet.
Okay, ja.
Das stimmt was nicht. Ja.
Das wurde ja auch da so ein bisschen erzählt mit, dass sie die Sklavenhalter gekreuzigt hat.
Ja.
Sowas, ich meine, ne, das ist ja, da war sie immer die Gute, das wurde ja auch gut erzählt und
ja.
Das waren ja trotzdem Leute gegen sie, aber du musst das halt immer so, du musst es so punktuell bringen, dass es sich so gegen Ende hin so dahin entwickelt.
Absolut. Und vor allem die Menschen, die sie hingerichtet hatten, die sie teilweise wirklich aufs Brutalste auch hingerichtet hat, das waren ja auch Menschen, die potenziell was Schlimmes getan haben.
Also, ja.
Das war ja schon ein. Sie als Richterin hat da ja schon etwas entschieden über Taten.
Ja, und nicht unschuldige Menschen.
Und nicht unschuldige Menschen, die von oben herab aus der Luft. Von daher, ja, ganz schwierig, wie ich finde. Weil es ist halt genau dieses Ding, so alles mag am Ende am richtigen Ort sitzen. Es mag sein, dass George R. R. Martin die Geschichte dahin treiben wollte und so weiter und so fort. Aber der Weg dahin, das hast du eben schon gesagt. Wir haben
ja.
oft genug in unseren Folgenbesprechungen gesagt, in Videos, der Weg dahin ist halt das Problem. Und ich finde, das merkt man aber auch hier, weil ich dachte auch, ich wusste es und dennoch, als am Anfang der Folge Tyrion da durch Königsmund spaziert, war schon so eine Stimme in meinem Kopf. Es ist so krass, dass der innerhalb dieser Folge inhaftiert wird, wochenlang in dieser Haft sitzt, rauskommt, Bran zum König macht quasi mit seiner Stories-Rede und dann auch wieder im kleinen Rat sitzt. Das ist alles ja. innerhalb dieser einen Folge passiert und da auch noch Johns Gefangenschaft mit drin ist.
Ich glaube, so reine Laufzeit der Folge war er vielleicht 20 Minuten keine Hand.
Ja, ja. Genau, das ist ja auch die Sache, dass er seinen Posten als Hand abgibt und dann wieder Hand wird und so weiter.
Ja.
Das passiert alles zu schnell. Es hat keine Luft zu atmen. Es ist
ja.
wichtig. Es ist wichtig. Es ist keine Erzählen. Story ist keine To-Do-Liste,
ja.
die man abhakt.
Ich meine, das hätte es vielleicht nur ein bisschen besser gemacht, aber wenn du die siebte und achte Staffel mit jeweils 10 Folgen gehabt hättest, ich glaube, das wäre schon Anfang gewesen.
Absolut.
Aber halt die letzte Staffel in 6 Folgen noch zu Ende erzählen wollen, das fühlt sich halt wirklich so hingebogen an.
Absolut.
Aber ne, trotzdem. Ich finde, dass Dany zur Mad Queen wird und dass Jon sie auch töten muss, ich finde, das hat was Poetisches.
Ja, absolut. Ich habe noch ein paar offene Fragen, Jonas, und ich weiß nicht, ob wir heute Antworten haben. Wir haben damals diese offenen Fragen gestellt in der letzten Folgenbesprechung und ich bin mal gespannt, ob wir heute eine Antwort auf irgendeine dieser Fragen finden.
Ja.
Das weiße Pferd.
Das weiße Pferd hat es dir angetan, ne?
Das weiße Pferd hat es mir angetan, weil es ja. so. Es ist auch wieder dieses. Jock, es ist so, ich weiß nicht, ich find's so kitschig und so drüber und so,
ja,
so plakativ, so plump. Plump
ja, genau.
ist, glaube ich, das Wort.
Und das, ich glaube, das Problem da da ist halt auch, ich glaube, damals hatten wir das Ding, dass die damals Miguel Sapochnik so ein bisschen ausgelacht haben, weil er das unbedingt so haben wollte. Was war das? Der hatte halt auch so eine Idee und die fanden das dann halt auch zu plakativ. Und dann kommen die halt mit sowas.
Ja. Also.
Ich weiß nicht mehr, was es war, aber es war auch irgendwas.
Vor allem, es sind auch so Sachen wie: Sie lassen Arya ganz symbolisch aus Königsmund reiten in diesen Fogs of War, in diesem Kriegsnebel, auf diesem Schimmel. Und dann ist sie aber in der nächsten Folge einfach wieder da. Ja. So, du machst diesen poetischen Moment so einfach, genauso in der langen Nacht, in Folge 3. Erzählst du, dass die Dothraki alle ausreiten? So, Melisandre zündet noch die Arax an, die ihre geschwungenen Schwerter.
Genau.
Und sie reiten raus und du siehst nur aus der Distanz, was eine saugeile Szene ist, an und für sich, inszenatorisch, wie wirklich dann so eine Fackel nach der anderen erlischt, also ein Feuer nach der anderen erlischt. Und du dir wird gerade erzählt, die Dothraki, dieses Volk, das Daenerys aus Essos nach Westeros getrieben hat. Sie haben ihre Ängste bekämpft und sind auf die Schiffe gegangen, obwohl sie das Wasser fürchten und so weiter. Ja. Und jetzt sterben sie in der langen Nacht durch Eis.
Dieses ganze Volk wird ausgelöscht.
Und dann gehst du in die nächste Folge und erfährst in so einem Nebensatz, ja, die Hälfte aller Dothraki sind gestorben. Und dann siehst du sie hier in dieser Folge da am Wasser entlang spazieren mit ihren Arax mitten in Königsmund.
Ja.
Und Jon Snow, der ihre Khale Essi, so heißt Khaleesi eigentlich richtig auf Dothraki, ihre Khale Essi getötet hat, ermordet hat, der spaziert da so neben denen entlang. Genau. Was erzählst du mir hier?
Ja, auch so mit grauer Wurm.
Ja.
Dem seine Königin, sein Ein und Alles wurde gerade getötet, aber trotzdem hält er sich zurück und tötet nicht Jon Snow. Es wird dann so ein bisschen erzählt mit, ja, dann habt ihr Probleme mit den Männern aus dem Norden, die jetzt auch hier vor Königsmund quasi ihr Zelt aufgeschlagen haben. Was aber auch so komisch ist, weil für mich war das auch so erzählerisch, in der langen Nacht wurden halt auch fast alle Männer, alle Soldaten der Starks umgebracht.
Die wussten nicht, was sie da erzählen. Also, das kann man doch nicht anders. Also, wie kann man das gutreden? Das ergibt keinen Sinn.
Es ist blöd. Es sind schöne Bilder, es wirkt episch, dass wieder diese große Armee da ist, dass die alle ihre Königin anhimmeln, aber es ergibt einfach keinen Sinn.
Ja. Was bringt's jetzt, dass Jon ein Targaryen ist?
Das ist das eine, was ihm Tyrion so zusteckt, so, hier, du bist die größte Bedrohung für Dany. Das ist das Einzige, wo das noch so ein bisschen eine Bedeutung hat.
Ja.
Aber trotzdem, Wayne.
Was ist mit dem Drachenglas und den valyrischen Schwertern? Spielen die noch irgendeine Rolle? Hat das in irgendeiner Form irgendwas gebracht?
Ja, der Nachtkönig wird halt mit einer Drachen, mit einem valyrischen Stahl getötet.
Ja, gut, aber hätte man eine Klinge für gebraucht. Ja.
Warum hat eigentlich nicht Bran den Nachtkönig mit dem Dolch erstochen, mit dem er selber getötet werden sollte?
Was ist mit dem Herrn des Lichts?
Das ist eine gute Frage. Warum wurde Jon überhaupt zurückgebracht?
Spielt das Seefeuer unter Königsmund noch eine Rolle, außer dass es etwas grün geleuchtet hat?
Ich weiß nicht, ob die es vielleicht so erzählt haben, dass das komplett aufgebraucht wurde bei der Sprengung der großen Septe von Baelor.
Mhm. Wer weiß.
Das ist so, keine Ahnung.
Keine Ahnung. Was ist mit den Briefen, die Varys geschrieben hat? Sorgen die nicht dafür, dass ein paar Leute in Westeros sich auflehnen?
Ey, guck mal, wie wäre das eigentlich gewesen, ne, wenn man das so ein bisschen, dass Dany jetzt nicht so komplett so Mad Queen wird, sondern dass sie nur so angesehen wird. Sie greift so Soldaten innerhalb von Königsmund an, aber das Drachenfeuer schmelzt sich durch den Boden und entzündet quasi da das Seefeuer und jagt die halbe Stadt so in die Luft. Und dass das quasi nur so damit gespielt wird, dass sie eine Mad Queen wird. Das wäre, glaube ich, noch besser gewesen, als das, wie es jetzt hier
gemacht wurde. Ja, Jonas, welche Punktzahl würdest du heute dieser Folge geben? Lass uns mal zu einem Fazit kommen.
Ich bin mir nicht so sicher. Ich war bei 3 von 10 Punkten, weil es so ein paar Sachen gab, die mir gefallen haben.
Ja.
Aber es ist auch schwierig so. Ich hatte das Gefühl, man muss eine Punktzahl geben, so stellvertretend für die ganze Serie, weil das ja in der letzten Folge so alle Stränge zusammenlaufen. Aber so generell, was ich lieber gesehen hätte, was ich finde, so ein Grundproblem ist, daneben, dass das halt zu wenig Staffeln waren, ist, ich finde, der Konflikt mit dem Nachtkönig hätte ganz ans Ende der Serie gemusst und nicht dieser Konflikt in Königsmund mit Cersei.
Ich finde halt, also du hast halt über Jahre hinweg diese Bedrohung aufgebauscht.
Ja. Und es beginnt ja auch, die Bedrohung beginnt nördlich der Mauer in der allerersten Folge.
Ja.
Ich mag Klammern. Warum macht das jetzt Sinn?
Ja, aber auch, ich meine, die lange Nacht kam bis nach Winterfell.
Ja.
Das ist schon, wir sind hier in Königsmund.
Ja.
Winterfell ist so weit oben im Norden. Was ist das bitte für eine Bedrohung, die du jahrelang angedeutet hast?
Ey, das ist doch viel spannender, wenn du das so erzählst, dass sich die Königreiche erstmal zerfleischen und dann kommt ganz am Ende die Bedrohung. Also wenn dieser Krieg um Königsmund davor stattfindet, die sind komplett dezimiert und jetzt müssen die noch in so einer letzten verzweifelnden Aktion, müssen es eben noch irgendwie noch schaffen, gegen den Nachtkönig
zu bestehen. Wenn es dann wirklich ein ganz Westeros-Apokalypse
wird. Ja, und wenn dann die lange Nacht vielleicht nicht nur bis Winterfell kommt, sondern wirklich die ganze Armee und die Dunkelheit bis nach Königsmund.
Absolut.
Also wirklich jeder mitbekommt.
Tausendmal.
Und alles andere oben ist einfach kaputt.
Tausendmal spannender wäre das.
Flüchtlingsströme von den ganzen Landen, die dann in den Süden kommen, sich dann nochmal zusammenschließen müssen. Du musst du als ein Königreich, musst du als sieben Königslande musst du halt gegen die Bedrohung kämpfen.
Ja, du erzählst ja auch über Jahre hinweg, dass Leute, die im Süden oder südlicher leben, also insbesondere irgendwie in den Kronlanden, dass die halt bei denen kommt überhaupt nicht an, was im Norden passiert.
Die Martells, die sind doch komplett da.
Ja, die Martells
die Armee, die warten einfach nur drauf.
Warum sollte das dann auch für die also was hat sich für die geändert? Warum sollte das für die irgendwie eine Rolle spielen, dass sich da Leute aufgeopfert haben, um die Weißen Wanderer zu besiegen und den Nachtkönig und so weiter?
Ja.
Also das sind doch für Leute in Dorne und so weiter, sind das doch Ammenmärchen.
Ja.
Also viele werden da sitzen und das gar nicht erst glauben und so weiter. Und das ist halt, also das Problem ist halt, dass du über Jahre hinweg diese Geschichte, dieses Fass aufbaust und da dann aber wirklich so innerhalb von einer Millisekunde den Deckel draufsetzt, statt dass dieser Geschichte ihren Platz zu geben, dass sie sich organisch entwickelt. Und das macht ja George R. R. Martin, er sagt ja selber immer, er ist ein organischer Geschichtenerzähler. Also er hat mal diesen Vergleich aufgemacht, ich weiß nicht, ob das jemand vor ihm gemacht hat oder ob das seine Erfindung ist, von Architekten und Gärtnern. Es gibt Menschen, die Geschichten schreiben wie Architekten, die von vornherein so eine Plot-Outline schreiben, also so eine genaue Gliederung, die, wenn sie den ersten Satz schreiben, bereits ungefähr wissen, wo das Ende sein wird, die so ihre Geschichte gliedern, die immer genau wissen, also die immer eine Struktur haben.
So ein Grundkonstrukt von dem Ganzen.
Genau, ein Grundkonstrukt haben und einen Grundriss und einen Lageplan, wie man wo hinkommt. Und dass es aber auch Leute wie ihn gibt, die halt eher Gärtner sind. So, die fangen einfach an zu schreiben und gucken, wo sich das Ganze hinentwickelt und dann versuchen, die zu einem Ende zu kommen. Und er meint halt, beides hat seine Vor- und Nachteile.
Den Nachteil erleben wir gerade.
Den erleben wir gerade mit dem Fehlen von Winds of Winter. Aber es wirkt halt so, als hätten diese Architekten die Arbeit von dem Gärtner mit Gewalt irgendwie da den Deckel drauf gemacht.
Ja, auf jeden Fall.
Es ist, ja.
Ich frage mich auch bis heute, wann George R. Martin auf die Idee kam mit Hold the Door und Hodor, weil ich das immer noch eine so der genialsten Sachen überhaupt finde. Du musst das ja schon früh wissen oder irgendwann so diesen Geistesblitz haben. Ah, ich mache einfach Hodor, Hold the Door. Okay, interessant.
Ach so, meinst du nicht, dass er Hodor, also dass zuerst Hold the Door da war, bevor er zu Hodor kam?
Er ist ein Gärtner, ich weiß es nicht.
Ja, also, keine Ahnung, ja, Marc, aber es ist ja eh trotzdem einfach schön, wie es ist. Wobei ich immer das Wort Door so sehr wohnungsmäßig fand für diese Höhle da, in der das stattfindet. Aber gut, das ist vielleicht mein mangelndes englisches Sprachgefühl. Wir sind jetzt komplett abgedreht. Also du gibst 3 von 10 Punkten?
Ich gebe 3 von 10 Punkten. Ja,
ich glaube, ich bin da bei dir. Also ich finde, wenn es, also erzählerisch, inhaltlich, dachte ich mir die ganze Zeit, wenn es 3 oder 4 Mal so gut wäre, wäre es immer noch scheiße.
Ja.
Aber inszenatorisch ist das so bockstark in so vielen Momenten. Die Performances sind so gut die Inszenierung von Kostüm über Schnitt, die fabelhafte Musik von Ramin Djawadi, all das ist ja noch da. Und ich finde auch erzählerisch gibt es dann hin und wieder so ein paar Momente, die mich dann doch berühren. Also zum Beispiel ein Tyrion, der sich an den kleinen Rat sitzt, auch als erster da ist, ne? Der diesen Posten ernst nimmt, was ja auch wieder so eine Figurenentwicklung ist.
Ja.
Der die Stühle da zurechtrückt.
Ja.
Das fand ich so ein sehr schöner Moment.
Das hat mich auch so, das hätte auch in der zweiten Staffel passieren können.
Absolut.
In der zweiten Staffel sehr die Hand.
Ja. Ja, aber genau das hätte halt, das ist halt so, das ist durch und durch Game of Thrones. Diese Momente sind noch da. Ja, aber das drumherum stimmt halt einfach nicht. Und deswegen, ich bin bei dir, ich glaube, 3 von 10 trifft's.
Ja, bin gespannt, ob wir uns in 6 Jahren noch mal hinsetzen und das noch mal gucken oder in 10 Jahren.
Und dann ganz großartig finden werden.
Ja. Ja, dann plötzlich, wenn das Buch rauskommt und alles erklärt.
Genau. Hoffen wir, dass das Buch rauskommt, Jonas. Ich weiß nicht, ob das Buch jemals rauskommt.
Ja, ich habe auch die Hoffnung. Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber irgendwie. Nee, ich hab ein schlechtes Gefühl. 14 Jahre. 14 Jahre.
Ich glaube, es war 2012 oder so, da hat George R. Martin schon geschrieben, Fans dürfen ihn einsperren, wenn er nicht ein Jahr später das Buch veröffentlicht hat. Der hat in irgendeinem Jahr gesagt, dass es Ende des Jahres erscheint und das ist halt jetzt auch schon wieder irgendwie 10 Jahre her.
Andererseits, man hätte so ein bisschen hoffen können, dass, dass die Serie erst später produziert wird und er vielleicht dann ohne den Einfluss der Serie sich mehr auf das Buch konzentriert hätte.
Ja.
Aber ich meine, dann wäre die Serie nicht so geworden, wie sie jetzt geworden ist. Die ist ja mitten so ins goldene Zeitalter der Serien reingestartet und hat das mitbegründet auch so ein bisschen.
Also ich muss halt auch ehrlich sagen, ich bin halt auf die Welt von Eis und Feuer aufmerksam geworden durch die Serie. Also ich habe damals Staffel 1 gesehen und fand es halt so geil schon von Folge 1 an, dass ich noch währenddessen mir direkt das erste Buch bestellt
habe. Wir sind keine OGs, Alpha.
Nee, wir kommen nicht tatsächlich aus den Büchern zur Serie, wir kommen von der Serie zu den Büchern.
Ja.
Aber bei mir war es auch wirklich Folge 1, Staffel 1. Ich war direkt hooked. Bei mir war es der Moment von Brans Sturz. Ich weiß noch ganz genau, dieser Bran ist dieses, als Jamie Bran dieses Fenster runtergestürzt hat, habe ich mir gedacht, okay, das ist eine Serie, die liebe ich jetzt schon.
Ja, 100%.
War's, weil ich kenne auch viele Leute, die überhaupt nicht reinkommen. Die immer wieder.
Wir kennen eine Person sehr gut, die da nicht reinkommt.
Ich weiß. Ihr Name beginnt mit L und endet mit Ennard Schmitz.
Ja.
Naja, aber was soll man sagen, Jonas?
Ja, ich fand das schön heute, nochmal mit dir darüber zu sprechen. Ich habe auch nicht gedacht, wir sind jetzt auch wieder so über 1 Stunde.
Ja.
Aber ja, auch klar.
Das war klar.
Hatte aber auch was Therapeutisches, nochmal drüber zu sprechen.
Es macht immer Spaß, über Game of Thrones zu sprechen.
Das stimmt.
Willst du das Spiel zocken?
Ich würde das Strategiespiel, was rauskommen soll, War in Westeros, würde ich auf jeden Fall spielen.
Nächstes Jahr kommt das, ne? Oder wann kommt das?
Warten wir mal ab. Ja. Keine Ahnung. Vielleicht wird es ja noch gecancelt zwischendurch.
Ja.
Ich freue mich aber auch auf A Knight of the Seven Kingdoms. Ich bin gespannt, ob die diese Animationsserie zu Yeti machen. Das wird das Verrückteste, was ich jemals gehört habe.
Yeti, wirklich.
Ja.
Das ist so crazy.
Und ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren trotzdem noch einiges aus der Welt von Eis und Feuer zu sehen bekommen werden.
Ich hoffe, dass sie noch mal die Kurve kriegen bei House of the Dragon. Also ich finde, House of the Dragon Staffel 2 hatte ein paar grandiose Folgen und ein paar grandiose Szenen.
Aber so die Tendenz. Die Tendenz war halt eher so nach unten.
Vor allem nachdem diese letzten, also das ist halt auch so ein bisschen dieser Sparkurs von Warner Bros. Und dem neuen CEO, diesem David Zaslav, oder wie der heißt. Die letzten 2 Folgen von der Staffel wurden ja gekürzt und man merkt das einfach, weil Folge 8 von Staffel 2 ja mit dieser billigen Montage zu einem Ende wirklich mit Krampf gedrückt wird, wo doch eigentlich diese eine Schlacht in der Gurgel, das sollte fucking das Finale sein.
Ich fühle mich auch immer wie so ein Betrüger, weil wir allen Leuten zu verschwören. Boah, die zweite Staffel, die erste Staffel ist so Kindergarten, die zweite wird so krass.
Blut und Käse.
Genau, und jetzt muss man halt das Gleiche sagen bei Staffel 3. Ey, Staffel 2 war schon krass, aber Staffel 3, das wird quasi wie ein intergalaktischer Krieg im Vergleich zu dass wir hier sitzen.
Zu einem Kissenschlacht.
Ja, genau.
Ja. Naja, Jonas, dann bleibt uns nur noch eine Sache zu sagen, was den Leuten hier ins Ohr gehen muss, nämlich Valar Morghulis.
Valar Dohaeris.
Das war ein Podcast von Funk.